Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 8. September 2022, gleich dem 17. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran verurteilt Versuch des MKO-Gastgebers Albanien, Beziehungen abzubrechen, als kurzsichtig. Nichts Neues außer Wortspielen. Iran weist jüngsten IAEA-Bericht als politisch ab. Israelischer Premierminister unterstützt Soldaten, der die Journalisten Abu Akleh getötet hat. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran verurteilt Versuch des MKO-Gastgebers, Albanien Beziehungen abzubrechen, als kurzsichtig. Iran hat die Entscheidung der albanischen Regierung, die diplomatischen Beziehungen zu Teheran abzubrechen, als kurzsichtig angeprangert und die Vorwürfe, den Cyberangriff im Juli auf das südeuropäische Land inszeniert zu haben, als unbegründet zurückgewiesen. In einer Erklärung vom Mittwoch verurteilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nosset Kanani, die Entscheidung Albaniens, die Beziehungen zum Iran abzubrechen und iranische Diplomaten zurückzuschicken, als unüberlegt und mangelnd an Voraussicht. Er bezeichnete auch die gegen Teheran erhobenen Vorwürfe als grundlos und unbegründet und machte Dritte dafür verantwortlich. Albaniens Premierminister Edi Rama gab die Entscheidung am Mittwoch zuvor in einer Videobotschaft bekannt und gab iranischen Diplomaten und Botschaftsmitarbeitern 24 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Diese extreme Reaktion steht in vollem Verhältnis zur Schwere und zum Risiko des Cyberangriffs, der drohte, öffentliche Dienste lahmzulegen, digitale Systeme zu löschen und sich in staatliche Aufzeichnungen zu hacken, die elektronische Kommunikation des Intranets der Regierung zu stehlen und Chaos und Unsicherheit im Land zu schüren, sagte er. Der Sprecher des Außenministeriums wies die Behauptung zurück und sagte, die Islamische Republik sei eines der Opfer zügelloser Cyberangriffe und verurteile jede Nutzung des Cyberspace für Angriffe in die lebenswichtigen Infrastrukturen anderer Länder. Er identifizierte die Vereinigten Staaten, das israelische Regime und die Mujahedin-Khalq-Organisation, eine Anti-Iran-Terroristengruppe, die seit 2016 von Albanien beherbergt wird, als die Dritten, die Tirana, dazu gebracht haben, die Entscheidung zu treffen. Die Erklärung zitierte die zügige Begrüßung des Schritts der albanischen Regierung durch den Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten und israelische Medien und sagte, dies beweise die Existenz eines choreografierten Plans, der auf eine politische Atmosphäre gegen die Islamische Republik abzielt. Nichts Neues außer Wortspielen. Iran weist jüngsten IAEA-Bericht als politisch ab. Die Atomenergieorganisation Irans, AEOI, hat den jüngsten Bericht der UN-Atombehörde über das Atomprogramm des Landes als politisch motiviert kritisiert und erklärt, er enthalte nichts Neues außer einem Wortspiel, das bestimmten Zielen dient. Der AEOI-Sprecher Behrouz Kamolbandi sagte am Donnerstag, dass der Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eine Wiederholung der vorherigen unbegründeten Behauptungen mit politischen Zwecken sei. Der iranische Verantwortungsträger sagte, dass einige internationale Medien die Sätze verzehren und manchmal interpretieren, die die IAEA absichtlich auf vage Weise verwendet und voller unnötiger Details und Mehrdeutigkeiten sind, um eine hohle Medienkampagne anzuheizen, die darauf abzielt, dem Land zu unterstellen, dass sein Atomprogramm nicht friedlich ist. Irans friedliches Nuklearprogramm war bisher das transparenteste. Sie sollten nicht erwarten, dass Iran über das Sicherheitsabkommen hinaus für Inspektionen offen ist, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und ihre repressiven Sanktionen gegen die iranische Nation fortsetzen, sagte Kamolbandi. In ihrem jüngsten Bericht teilte die IAEA am Mittwoch mit, dass der iranische Vorrat an auf bis zu 60% angereichertem Uran weit über die Menge angewachsen ist, die bei weiterer Anreicherung für eine Atombombe ausreicht. Die Irans Maßnahmen sind eine Reaktion auf den einseitigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem JCPOA im Jahr 2018 und der erneuten Verhängung von Sanktionen gegen das Land. Die Irans Abhilfemaßnahmen stehen im Einklang mit § 36 des JCPOA und sind rückgängig zu machen, wenn andere Seiten des Abkommens ihrem Teil der Verpflichtungen nachkommen. Israelischer Premierminister unterstützt Soldaten, der die Journalisten Abu Akleh getötet hat. Der Premierminister des israelischen Regimes Yair Lapid hat den Soldaten unterstützt, der im Mai die palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh erschossen hat. Er sagte, die Streitkräfte des Regimes hätten die volle Unterstützung von Tel Aviv und ignorierte damit internationale Forderungen nach Bestrafung der Soldaten hinter dem kaltblütigen Mord. Lapid behauptete am Mittwoch, dass der israelische Soldat hinter der Ermordung von Abu Akleh, die eine Weste mit der deutlichen Aufschrift Presse trug, als sie erschossen wurde, sich während des Schusswechsels mit Palästinensern schützte. Er sagte, er werde nicht zulassen, dass der Soldat strafrechtlich verfolgt wird, nur um Applaus aus dem Ausland zu halten. Niemand wird uns unsere Einsatzregeln diktieren, sagte er und fügte hinzu, dass israelische Soldaten die volle Unterstützung des Regimes und der Israelis haben. Lapid reagierte auf einen israelischen Militärbericht, der zum ersten Mal einräumte, dass Abu Akleh, ein amerikanisch-palästinensischer Staatsbürger, wahrscheinlich von einem israelischen Soldaten erschossen wurde. Abu Akleh wurde am 11. Mai getötet, als sie über einen israelischen Militärangriff in der Stadt Jenin im Westjordanland berichtete. Am Montag gab das israelische Militär bekannt, dass seine Ermittlungen in dem Fall zu dem Schluss kamen, dass Abu Akleh wahrscheinlich unabsichtlich von einem israelischen Soldaten erschossen wurde, der sie für einen Kämpfer gehalten hatte. Der Militärbericht fügte hinzu, dass Truppen, die Operationen in Jenin durchführten, von allen Seiten unter schweres Feuer geraten seien und zurückgeschossen hätten. Dabei kam eine Untersuchung der Vereinten Nationen im Juni zu dem Schluss, dass es keinerlei Beweise für Aktivitäten bewaffneter Palästinenser in der Nähe gab, als Abu Akleh erschossen wurde. Auch andere Journalisten, die sich dort aufhielten, berichteten, dass zu der Zeit kein Schusswechsel mit Palästinensern stattgefunden habe. Libanon, Israel Hauptursache für Unsicherheit und Instabilität in Westasien. Libanons Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Emigranten, Abdallah Abu Habib, hat Israel als Grundursache für Unsicherheit und Instabilität im gesamten Westasien beschrieben und erklärt, dass das Regime in Tel Aviv unerbittlich auf seine feindselige Politik in der Region bestehe. Abu Habib machte die Bemerkungen auf der 158. ordentlichen Sitzung des Rates der Arabischen Liga auf Außenministerebene in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Er erklärte, dass der Libanon fast täglich unter israelischen Übergriffen und Aggressionen gegen seine Souveränität leide. Das Regime treibt seine aggressive und spannungserzeugende feindselige Politik voran und verletzt den libanesischen Luftraum, um Ziele innerhalb Syriens anzugreifen, da keine regionale oder internationale Abschreckungsmacht vorhanden ist. Israel weigert sich nach wie vor, sich gemäß der Resolution 425 und 1701 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aus den besetzten libanesischen Gebieten Qarchuba und Rajar zurückzuziehen, sagte der libanesische Außenminister und argumentierte, dass das Schweigen und die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft das Regime ermutigt hätten, die Souveränität des Libanon weiter zu verletzen. Abu Habib fügte hinzu, Israel setzt auch seine feindselige Politik gegenüber den Palästinensern in den besetzten Gebieten fort, mit der Absicht, jede Initiative abzubrechen, die auf eine endgültige Lösung der palästinensischen Frage abzielt. Dies zeigt deutlich, dass das zionistische Regime die Hauptursache für Unsicherheit und Instabilität in der Region ist. Der libanesische Außenminister unterstrich die Bedeutung der Einheit aller palästinensischen Gruppen und Fraktionen und stellte fest, dass sich sein Land der Arabischen Friedensinitiative von 2002 verschrieben habe, die die Normalisierung der Beziehungen zu Israel von der Gründung eines unabhängigen, souveränen palästinensischen Staates innerhalb der Grenzen von 1967 abhängig mache. Buhabi wies auch darauf hin, dass Syrien Gründungsmitglied der Arabischen Liga ist und dass Anstrengungen unternommen werden müssen, damit das vom Krieg gebeutelte Land seinen Sitz in der Regionalorganisation wiedererlangt. Deutschland hat bei Waffenlieferungen an die Ukraine die Grenze erreicht, gelobt aber weitere Unterstützung. Deutschland gab an, es werde die Ukraine weiterhin gegen Russland unterstützen, trotz Warnungen, dass das Land die Grenze erreicht habe, was die Menge an Waffen betrifft, die es dem Land aus seinen Armeereserven geben könne. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach weitere Unterstützung, als er am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sprach, nachdem berichtet wurde, dass er Kiews Antrag auf hochmoderne Leopard-2-Panzer während des Besuchs des ukrainischen Premierministers Denis Schmial am Wochenende in Berlin abgelehnt hatte. Bei einem Besuch in Deutschland am Sonntag dankte Schmial Deutschland für die Steigerung seiner Waffenexporte nach Kiew in den vergangenen Monaten. Er sagte, die deutschen Waffen, darunter die Panzerhaubitze 2000 und die Raketenwerfer des mittleren Artillerieraketensystems MARS, würden alle auf dem Schlachtfeld gut funktionieren. Er forderte Berlin aber auch auf, mehr Waffen, darunter auch Kampfpanzer, für Kiew bereitzustellen. Die Bild-Zeitung berichtete jedoch, dass Berlin einer gesonderten ukrainischen Anfrage nach Truppentransportfahrzeugen nicht stattgeben werde, da diese für die Bundeswehr benötigt würden. Die Bundesregierung lehnte eine Märzanfrage für einen ihrer 500 Dingo-Transporter, die es ukrainischen Soldaten ermöglichen könnten, sicher auf dem Schlachtfeld zu manövrieren, wegen interner Nachfrage ab, unabhängig davon, ob die deutschen Streitkräfte an irgendwelchen Kampfeinsätzen beteiligt sind. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte derweil im Deutschen Bundestag, »Wir haben unglaublich viel aus Beständen der Bundeswehr gegeben, aber ich sage es ganz klar«, wir sind jetzt an einer Grenze angelangt. Sie fügte hinzu, Deutschland sei mit seinen Nachbarn im Gesprächen über den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Luftverteidigung. Die deutsche Politikerin sagte, ihre Priorität sei es, die Verteidigung unseres Landes und unseres Bündnisses in der Zukunft sicherzustellen, versprach aber auch, dass wir in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 21 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Abu Bakr ibn Shibli ist der Name eines bekannten Mystikers iranischer Herkunft. Er lebte gemäß christlicher Zeitrechnung von 859 oder 861 bis 946 nach Christus. Abu Bakr ibn Shibli ist entweder in Bagdad oder in Samarra auf die Welt gekommen. Seinen Beinamen Shibli führen Biografen wie Sulami und Yarghouth Hamawi darauf zurück, dass er aus einer iranischen Familie aus Shiblia stammte, einem Dorf im damaligen Großchorasan. Sein Vater war Kammerherr am Hofe des abbasidischen Kalifen Mutasam. Shibli selber diente zunächst auch den Abbasiden als Kämmerer und Mutasam überließ ihm später die Verwaltung von Damavand, östlich von Teheran. Über seine Hinwendung zum Sufismus heißt es, als er noch Verwalter von Damavand war, erhielt er ein Schreiben aus dem Regierungssitz Bagdad. Zusammen mit anderen begab er sich zum Kalifen. Wie üblich schenkte ihm der Kalif ein prächtiges Gewand. Als Shibli auf dem Rückweg niesen musste, säuberte er Nase und Mund mit dem Ärmel dieses Gewandes. Seine Reisegefährten brachten es dem Kalifen zu Gehör. Der verlangte, dass Shibli ihm die Robe zurückbringt und entließ ihn aus seinem Amt als Befehlshaber. Shibli dachte bei sich, wenn jemand das geschenkte Gewand des Kalifen wie ein Taschentuch benutzt, verdient er es, seines Amtes enthoben und bestraft zu werden. Wie steht es dann mit jemandem, der das Gewand, welches der Herrscher über die Weltin, Gott, der Gepriesene, verliehen hat, zum Taschentuch werden lässt? Wie werden sie mit ihm verfahren? Es heißt, dass Shibli daraufhin zum Kalifen zurückeilte und ihm sagte, »O Emir, du bist nur einer von den Dienern Gottes, und es missfällt dir, wenn das Gewand, das du jemanden verliehen hast, respektlos behandelt wird. Denn alle kennen den Wert des Gewandes, das du verschenkst. Wisse, dass der Herr der Welten mir ein Gewand aus der Freundschaft zu ihm und Wissen von ihm geschenkt hat und es ihm nie gefallen wird, dass ich es beim Dienen einer seiner Diener in ein Taschentuch umwandle.« Danach soll Shibli sich an den bekannten iranischen Gnostiker Junaid gewandt haben. Er war 6 Jahre lang der Schüler von Junaid, nach einigen Erzählungen auch 14 Jahre lang. In dem Werk Taskirat al-Awliya, Erinnerung an die Freunde Gottes von Attar Neshaburi, heißt es, Shibli suchte Junaid auf und sagte, »Du kennst die Perle der Gotteskunde und das Geheimnis der Nähe zu Gott. Verschenke oder verkauf sie an mich.« Junaid antwortete, »Wollte ich sie verkaufen, so wärest du nicht fähig, den Preis dafür zu zahlen. Und falls ich sie dir schenke, dann weißt du sie nicht zu schätzen, weil du sie leicht bekommen hast.« Es hilft dir nur, wenn du dich wie ich in dieser Meer wirfst, damit du mit Geduld und in Hoffnung an die Perle gelangst, für die Kunde über Gott, den Allmächtigen, und um an das Geheimnis für die Annäherung an ihn zu gelangen, musst du einen gewissen Handel betreiben. Junaid sagte, als erstes geh 1 Jahr lang betteln und betätige dich auf keine andere Weise. Shibli ging 1 Jahr lang in Bagdad als Bettler umher, aber niemand half ihm. Er kehrte zu Junaid zurück und berichtete ihm über dieses Jahr. Da sagte Junaid, »Nun, da du begriffen hast, dass du in den Augen der Leute nichts wert bist, wisse dich selber zu schätzen und erhoffe nichts von ihnen und sei unabhängig.« Weil Shibli eine Zeit lang in Damavand geherrscht hatte, sagte Junaid ihm, dass er die dortige Bevölkerung um Vergebung für falsches Verhalten bitten muss. Da ging Shibli in Damavand von Haus zu Haus und bat um Verzeihung.
Musik.
4 Jahre danach kam Shibli wieder zu Junaid. Es heißt, dass Junaid noch immer Spuren des falschen Ehrgeizes an Shibli feststellte. Da schickte er ihn wieder zum Betteln. Shibli zahlte Junaid jeden Tag das erbettelte Geld, damit er es unter den Darwischen verteilt. Abends ging Shibli hungrig schlafen. Ein Jahr später erlaubte Junaid dem Shibli, dass er an den Versammlungen seiner Schüler teilnimmt, aber nur unter der Bedingung, dass er sich in den Dienst seiner Gefährten stellt. Shibli diente geduldig ein Jahr lang den Gefährten des Sufi-Meisters. Als Junaid ihn schließlich eines Tages fragte, wie es um sein Ich stehe, antwortete Shibli, er sei das geringste Geschöpf Gottes, und der Sufi Junaid war sich sicher, dass er gläubig geworden ist und nannte ihn die Krone der Sufis. Der Sufi-Scheich Rus Behan Bagli hat noch andere Lehrmeister Shiblis beim Namen genannt und einige andere sind auch der Meinung, dass Shibli ein Schüler des bekannten iranischen Mystikers Mansur ibn Halloj war. Der zeitgenössische iranische Historiker Dr. Zarin Kub ist der Meinung, dass Shibli mit einigen Aussagen, die nach außen hin dem Religionsrecht widersprachen, die Lehren des Halloj verbreitet hat. Shibli hat viele Schüler ausgebildet, aber einige Forscher, davon der bekannte iranische Dichter Abdurrahman Jami, sind der Ansicht, dass er nur einen einzigen wahren Schüler hatte, nämlich Abul Hasan Ali ibn Ibrahim Husram. Jami, 15. Jahrhundert nach Christus, schreibt, dass Shibli diesen Schüler wie sich selber als verrückt bezeichnete. Laut Attar forderte Shibli seine Schüler auf, alle Sünden zu bereuen und empfahl ihnen, sich ohne Reisegepäck auf den Weg zur Kaaba in Mekka zu begeben. Der iranischstämmige Mystiker Shibli verstarb im Alter von 87 und wurde im Khaizaran-Friedhof von Bagdad beigesetzt. Er ist um 946 nach Christus gestorben. Es liegt uns kein eigenes Werk von Shibli vor, aber in den biografischen Hinweisen auf ihn werden seine Aussprüche und Fingerzeige, Betgebete, Gedichte und Geschichten mit mystischer Tiefe erwähnt. Zu den zuverlässigen Quellen für die Worte und mystischen Erlebnisse Shiblis gehören die Bücher des bekannten iranischen Dichters und Mystikers Attar Neshaburi, der im 11. und 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. In seinem Erinnerung an die Freunde Gottes widmet Attar einen Abschnitt dem Leben und der spirituellen Stufe des Shibli und im Manterulteir die Vogelgespräche sowie im Ilahiname bringt er in poetischer Form einige Erzählungen über Shibli. Ibn Arabi, verstorben 1240 nach Christus, schreibt, dass er auf zwei spirituellen Stufen Shibli begegnet sei. Und bringt er wundersame Geschichten aus dem Leben des Shibli und Zitate von ihm. Der irakische Philosoph Kamal Mustafa al-Shaibi, verstorben 2006, hat eine Gedichtsammlung von Abubakr Shibli herausgegeben. Forscher sind der Meinung, dass Shibli in der Geschichte der iranischen Mystik durch vier Eigenschaften auffällt. Erstens legte er in der Mystik, wie der bekannte iranische Mystiker Bojazid Bastami, den Schwerpunkt stark auf die Gottesliebe. Atone Shaburi schließt aus den Gesprächen zwischen Shibli und Junaid, dass Shibli der Ansicht war, erst wird der Mystiker von der Gottesliebe erfüllt und dann beginnt er die asketischen Übungen. Junaid und seine Anhänger meinten jedoch, dass der Gottesdiener durch asketische Übungen die Gottesliebe auf sich ziehe und dann erst erleuchtet werde. Zweitens war Shibli ein Mystiker, der mit seinen unüblichen Taten zu den sogenannten verrückten Weisen zählte. Es heißt über ihn, dass er manchmal derart in eine unkontrollierte Berauschheit geriet, dass er verrückte Dinge tat und deshalb mehrmals ins Irrenhaus gebracht wurde. Ibn Arabi hat in seinem Buch Futuhat al-Makiyah den Zustand, in den Shibli in der mystischen Berauschheit versetzt wurde, mit den Zuständen des bekannten Bohlul verglichen. Bohlul hat den Verrückten gespielt, um der Verfolgung durch den abbasidischen Kalifen zu entgehen. Drittens war Shibli ein Mystiker, aus dessen Mund manchmal im Zustand der durch Gottes Liebe bewirkten Trans-Dinge kamen, die nicht mehr mit dem, was die Religion gebietet und lehrt, im Einklang standen. Abu Nas Sarraj, gestorben 998 nach Christus, hat diese Art von paradoxen Aussagen Shiblis in seinem Buch »Die Lichter des Sufismus« und Rusbehan Bakli in Erklärung zu den paradoxen Formeln kommentiert. Dr. Zahrin Kub schreibt, dass die paradoxen Formeln des Shibli manchmal noch kühner waren als die des Bojazid und Halaj. Trotzdem sei Shibli von seinen Gegnern verschont geblieben und ihm sei nicht das gleiche Schicksal wie dem Halaj widerfahren, weil er seine paradoxen Aussprüche poetisch gestaltete, ihres Verhalten an den Tag legte und zudem weder mit schiitischen Elementen noch mit den Gegnern des Regierungsapparates verbunden war. Die vierte wichtige Eigenschaft des Shibli besteht darin, dass er neben anderen Mystikern wie die Mystikerin Rabia al-Adawiya al-Ghasiya zu den Wegbereitern der mystischen Dichtung in Neupersisch gehört.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hishmatullah Rajabzadeh mit dem Titel Nobat-e-Ishq, das heißt Liebe ist am Zug.
که ای جان نسره وصل تو نتوان دیدن تا که ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن که ندارد دل من که ندارد دل من طاقت هجران دیدن موسیقی
سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود. بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود. دل نهادم دل نهادم
دل نهادم به جفاهای فراوان دیدم. عشق تو دیدن تا چند، عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند، خویشتن بی دل و دل، خویشتن بی دل و دل، بی سر و سامان دیدن. هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب، هر شبم زلف سیاه تو نماید به خواب. تا شاید به من از تا شاید به من از خواب پریشان دیدن. با وجود رخ و بالای تو، با وجود رخ و بالای تو، کوته نظری است ای دوست، ای دوست، در گلستان شدن و سر و خرامان دیدن. بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود. دل نهادم دل نهادم دل نهادم به جفاهای دل نهادم به جفاهای فراوان دیدم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Wie der Titel schon besagt, geht es um eine wichtige Achse für die Verwirklichung der widerstandsfähigen Wirtschaft im Iran. Die Forderung nach der Errichtung von wissensbasierten Unternehmen steckt in dem diesjährigen Jahresmotto Produktion,
wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Ihre Umsetzung wird weiter verfolgt. Die wissensbasierte Wirtschaft ist einer der Schwerpunkte der angeordneten Strategien für die Herstellung der Widerstandswirtschaft und ist wiederholt auf Sitzungen, in denen das Revolutionsoberhaupt wirtschaftliche Themen erörtert hat, angesprochen worden. Die Rolle von Wissenschaft und Wissen wird im zweiten Paragraphen der angeordneten Strategien für die widerstandsfähige Wirtschaft dargelegt. In Wahrheit ist die Pionierarbeit der wissensbasierten Wirtschaft Wegbreiten für die Wirtschaft des Widerstandes. Außerdem kann sich ein Wirtschaftssystem, das sich in der Hauptsache auf nur ein Produkt, zum Beispiel nur auf Erdöl stützt, aus der daraus folgenden Abhängigkeit befreien, wenn es sich auf einheimisches Wissen stützt, welches die Inlandsproduktion gedeihen lässt. Dies führt zur Steigerung der Exporte, Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Aufschwung auf den verschiedenen Wirtschaftssektoren. Es lässt sich in Wahrheit sagen, dass eine Wirtschaft, die widerstandsfähig sein soll, als erstes eine wissensbasierte Wirtschaft sein muss. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei ist der Überzeugung, dass die Inlandsproduktion einen raschen Aufschwung erfährt, wenn die Wirtschaft wissensbasiert geworden ist. Ayatollah Khamenei hat vor über 22 Jahren zum ersten Mal das Thema wissensbasierte Wirtschaft angesprochen und gesagt: Die Kommerzialisierung ist ein wichtiges Thema. Die wissenschaftlichen und industriellen Errungenschaften müssen im Land zur Kapitalbildung führen. Das heißt, 2025 und 2026 müssen wir in der Lage sein, mindestens 20% des Nationaleinkommens über wissensbasierte Industrie und kommerzialisierte wissensbasierte Tätigkeiten zu erzielen. Die Forderung, dass die wissensbasierte Produktion einen Anteil von 20% am Nationaleinkommen erreichen soll, macht deutlich, welchen Platz sie aus der Sicht der Revolutionsführung in der iranischen Wirtschaft einnehmen muss. Ein weiterer Grund dafür, dass das Revolutionsoberhaupt Betonung auf die wissensbasierte Produktion legt, ist darin zu sehen, dass abgesehen von dem Einfluss der Wissenschaft auf den Fortschritt der Länder, wie es bei den heutigen Industriestaaten zu beobachten ist, auch die elitären, leistungsfähigen menschlichen Kräfte für die Wirtschaft aktiviert werden. Die Islamische Republik Iran nimmt heute in der internationalen wissenschaftlichen Rangordnung einen hohen Platz ein und iranische Talente glänzen auf internationaler Ebene. Der wissenschaftliche Fortschritt ist eines der bedeutenden Ziele der Islamischen Revolution Iran und unserer Revolutionsführung. Das Revolutionsoberhaupt begrüßt daher immer die Treffen mit den Studenten und betont den Einsatz von jungen Elitekräften in der Verwaltungsebene des Landes. Er hat seine Erklärung »Zweiter Schritt der Islamischen Revolution« vor allen Dingen an die junge Generation Irans gerichtet. Mehr als 40 Mal hat das Revolutionsoberhaupt in den letzten 11 Jahren den Einsatz von Wissenschaft und wissensbasierten Institutionen beim inländischen Produktionsprozess betont. Er hat gesagt, dass das Land dadurch einen hohen Platz in der Weltwirtschaft einnehmen und sich gegenüber den weltweiten Sabotagen absichern kann. Außerdem betont er die im Inland vorhandenen Möglichkeiten und Kapazitäten für den Fortschritt der Wirtschaft und für die Überwindung einer Wirtschaft, die sich nur auf ein Produkt stützt.
Es ist nun über ein Jahrzehnt her, dass die ersten wissensbasierten Unternehmen in unserem Land gegründet wurden. 2010 wurde vom iranischen Parlament das Gesetz zur Unterstützung der wissensbasierten Unternehmen und Institute, der Kommerzialisierung, Innovationen und Erfindungen verabschiedet. Dies war der Beginn des umfassenden Regierungsprogrammes für die Unterstützung der wissensbasierten Unternehmen und Institute in den letzten Jahren. Die Zahl der wissensbasierten Unternehmen betrug kurz nach Verabschiedung des Gesetzes 55 und heute beläuft sie sich auf mehr als 6.600. Bis Ende des vergangenen iranischen Jahres 1400, circa Mitte März 2022, gab es 6.632 wissensbasierten Unternehmen, die Produkte herstellten, welche aufgrund von drei Kriterien das erforderliche Niveau für die Bestätigung des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie erreichten. Diese Kriterien waren hohe Technologie, Produktionsmöglichkeit sowie Produktion oder Dienstleistung aufgrund von Forschung und Weiterentwicklung. Die wissensbasierten Unternehmen Irans sind in neun technologischen Bereichen tätig, nämlich Biotechnologie für Landwirtschaft und Nahrungsindustrie, Arzneimittel und moderne Erzeugnisse im Bereich Diagnose und Behandlung, moderne Stoffe und Artikel auf der Basis chemischer Technik, moderne Maschinen und Anlagen, medizinische Hilfsmittel, Bedarfsartikel und Geräte, Strom, Elektrophotonik und Telekommunikation, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Computersoftware, Kommerzialisierungsdienste, kreative Kulturindustrie in Human- und Gesellschaftswissenschaften. Nach jüngsten Angaben des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie beträgt die Zahl der wissensbasierten Unternehmen inzwischen 6.632. Diese Unternehmen werden noch einmal unterschieden nach neu, produzierend und potenziert wissensbasiert. Bei jeder dieser drei Gruppen werden weitere Unterteilungen vorgesehen. Sie sind hinsichtlich des technologischen Niveaus voneinander verschieden. Ungefähr 70% der wissensbasierten Unternehmen betreiben Produktion und sind auf einem guten technologischen Stand. Ein Unternehmen, welches ein Produkt mit moderner Technologie, zumindest zur Erprobung produziert, aber noch kein Einkommen erzielt hat, wird als neues, sozusagen Startunternehmen eingestuft. Und diese Startunternehmen werden entsprechend der technologischen Komplexität ihres Produktes noch einmal in die Untergruppen 1 und 2 aufgeteilt. Ein Unternehmen, welches ein wissensbasiertes Erzeugnis in Produktion gegeben und Einkommen erzielt hat, wird als Produzieren betrachtet und Herstellerfirma genannt und solche Unternehmen werden entsprechend ihres Erzeugnisses und der Einkommenshöhe noch einmal nach Gruppe 1 und 2 unterschieden. Von den 6.632 wissensbasierten Unternehmen zählen 130 Unternehmen zu denen mit potenziell wissensbasierter Produktion. 4.192 Unternehmen sind Herstellerfirmen und der Rest sind wissensbasierte Startunternehmen.
Thank you.
einer Wirtschaft mit Wissen als Schwerpunkt ist die Kommerzialisierung von neuen Erzeugnissen ein wichtiges Merkmal für Fortschritt. Und die wissensbasierten Unternehmen gelten als bester Faktor für eine widerstandsfähige Wirtschaft. Diese Unternehmen verfolgen auch das Ziel, mit Wissen und Technologie Kapital zu gewinnen und sichere Arbeitsplätze zu schaffen, sowie Wertschöpfung, Produktion und Export von basisorientierten Erzeugnissen zu erzielen. Die jüngsten Statistiken über die Zahl der Beschäftigten in wissensbasierten Unternehmen bezieht sich auf die erste Jahreshälfte 1398, also bis Sommerende 2019. Zu diesem Zeitpunkt waren 300.000 Personen in diesem Unternehmen beschäftigt und in jedem Unternehmen betrug die Zahl der Mitarbeiter im Durchschnitt 60 Personen. Im Jahre 1397, also 2018, haben die wissensorientierten Unternehmen Produkte im Wert von 450 Millionen Dollar exportiert. Dieser Betrag erreichte zwei Jahre später, also 2020, eine Höhe von 1 Milliarde Dollar. Das Gesamteinkommen der wissensorientierten Unternehmen stieg von 11 Billionen Tomon, ein Tomon gleich 10 Rial, im Jahre 1393, also 2014, auf 90 Billionen Tomon im Jahre 1397, also 2018. Im Jahre 1397 hat jede wissensbasierte Gesellschaft durchschnittlich mehr als 22 Milliarden Tomon Einkommen erzielt. Die wissensbasierten Unternehmen haben insgesamt über 13.000 wissensbasierte Produkte auf den Markt gebracht. Die Bedeutung der wissensbasierten Unternehmen für die iranische Wirtschaft, zum Beispiel ihr Einfluss auf die Beschäftigungslage, ist also weiter gewachsen und Produktionsmöglichkeiten des Landes wurden aktiviert, insbesondere in den Bereichen, welche brach gelegen haben oder von den Sanktionen beeinträchtigt wurden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.